Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bringe Grüße mit aus der Gemeinde in der Alt-Chemnitzer Straße in Chemnitz und natürlich auch von Wort und Wissen. Ich habe ein bisschen Material hier mit und lade ganz herzlich ein, gerade Kinder, Teens und alle, die Fragen haben zum Thema Glaube und Wissenschaft, einfach dann nochmal zu kommen, sich was anzugucken, mal einen echten Dinosaurierzahn in die Hand zu nehmen oder solche Sachen. Ja, woher weiß ich eigentlich, ob ein Buch gut ist? Naja, das ist relativ einfach. Ich blätter rein und lese einfach vorne mal los. Wir haben gerade schon den ersten Vers gehört. Und das Problem, was uns jetzt heute begegnet ist, dass wir durch unsere Gesellschaft, durch die Medien so geprägt sind, dass wir die Bibel aufschlagen und dann lesen wir was von Gott erschafft die Welt und die Pflanzen und die Tiere und den Menschen. Und dann denken wir, was ist denn hier los? Ist das irgendwie veraltet oder was ist denn passiert? Also offensichtlich kommen wir sofort auf der ersten Seite gleich in einen Widerspruch hinein. Und daher möchte ich heute sprechen über das Thema, hat die Wissenschaft den Schöpfungsbericht widerlegt? Das ist ein Thema, was mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Ich beschäftige mich seit klein auf mit dem Thema und habe dann auch Biologie und Sozialwissenschaften studiert, um die Frage zu stellen, wie sicher ist die Bibel als Fundament eigentlich für uns? Können wir dem vertrauen oder eben nicht? Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen und wir forschen genau in diesem Fachbereich. Also inwieweit kann man das Zeugnis der Bibel, Gottes Wort, in Übereinstimmung bringen mit dem, was eben wirklich die harten Daten, die wir so in der Wissenschaft messen und beobachten, inwieweit kann man das in Passung miteinander bringen, jetzt ob in Physik, ob in Geologie oder in meinem Bereich eben der Biologie. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam in die ersten drei Kapitel der Bibel gucken, ausschnittsweise, und einfach so ein paar heiße Eisen anschauen, um die Frage zu stellen, wer hat denn hier eigentlich die besseren Argumente, hat wirklich die Wissenschaft den Schöpfungsbericht widerlegt? Und ich denke, gleich zu Beginn zwei Gründe, warum das wirklich wichtig ist und warum das schön ist, dass so viele da sind, um darüber nachzudenken. Erstens, Jesus Christus, unser Herr, er selbst war ja Urheber der Schöpfung und er hat etwas darüber gesagt, über diesen Schöpfungsbericht. Und zwar sagt er in Matthäus 9, Abvers 4, er aber antwortet und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, der sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau machte? Das ist ein Zitat aus 1. Mose 1, Vers 27. Und sprach, deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und hier zitiert Jesus 1. Mose 2, Vers 24. Das heißt, für Jesus ist glasklar, dass uns hier auf den ersten Seiten der Bibel reale Geschehnisse berichtet werden. Und die sind so wichtig und so relevant, dass Jesus genau diese Texte nimmt, um damit zu begründen, was Ehe zum Beispiel für uns heute bedeutet. Also für Jesus ist dieses Kapitel 1, das so den Überblick zeigt über die Schöpfung und auch Kapitel 2, was so reinzoomt und dann zeigt, wie das mit dem Menschen genau war im Paradies. Für Jesus ist das einfach Tatsache. Und zweitens, ich denke, es ist auch für uns persönlich ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn hier in diesen ersten Kapiteln werden die ganz großen Fragen der Menschheit, woher komme ich, wer bin ich, beantwortet. Diese Fragen ziehen sich durch die ganze Bibel, sie laufen hin auf Jesus Christus und in der Offenbarung geht es dann vor allen Dingen darum, wo gehe ich hin? Und dann werden viele dieser Themen aus 1. Mose wieder aufgegriffen in der Symbolsprache der Offenbarung und in dem, was dann auf uns in der Zukunft zukommt. Also dieser Anfang der Bibel greift ganz, ganz wichtige Fragen auf für uns persönlich, die entscheidend dafür sind, ob wir Gott vertrauen, ob wir der Bibel vertrauen. Aber sie sind natürlich auch ganz, ganz wichtig für unsere Kinder. Denn da werden Fragen kommen und da werden kritische Anfragen von Lehrern, vielleicht von Professoren, von Medien gestellt werden an ihren Glauben. Und können wir sie dann ermutigen, an Gottes Wort festzuhalten oder nicht? Oder wie sieht das aus mit Leuten, die Gott noch gar nicht kennen? Die haben auch Fragen, die haben auch Argumente. Können wir da irgendwie Antwort geben? Können wir denen helfen, ein Stück in Richtung Jesus zu gehen? Ich lade euch also ganz herzlich ein, dass wir reinschauen in so ein paar Verse aus den ersten drei Bibelkapiteln. Ganz vorne. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Womit fängt es an? Im Anfang war Gott schon da. Er ist nicht entstanden, sondern er ist schon immer da gewesen. Er ist die letzte Ursache, der letzte Grund aller Dinge, weil er ewig und allmächtig ist. Und jetzt gibt es schlaue Leute wie Richard Dawkins, ja, der berühmteste Evolutionsbiologe unserer Tage, der dann sagt, ja, aber wer hat Gott gemacht oder wie ist Gott entstanden? Das ist die falsche Frage für jemanden, der ewig ist. Hier wird einfach das Konzept, was wir so von diesen kleinen Göttern aus allen möglichen Mythologien haben, dieses Konzept wird hier Gott der Bibel übergestülpt. Aber so ist unser Schöpfergott nicht. Er ist der Erste, er ist der Anfang aller Dinge. Er hat keine vorherige Ursache. Gott ist schon immer da und er erschafft den Himmel und die Erde oder die Himmel und die Erde. Und das ist das, was die alten Hebräer als Begriff hatten, um einfach das Universum und die Erde zu beschreiben. Denn natürlich hatten die noch ein anderes Verständnis, wenn sie draußen in den Weltall geguckt haben, als wir heute mit Hubble und Co. Es geht hier um einen Tatsachenbericht, der uns aber in antiker Sprache begegnet, damit ihn jeder Mensch auf der Erde verstehen kann, egal ob er jetzt studiert hat oder auf der Schule war oder nicht. Und wie ist das am Anfang dort, das lesen wir in Vers 2, wüst, leer, finster. Die meisten hebräisch Gelehrten würden das so übersetzen, es heißt so viel wie, sie ist unfertig und noch nicht ausgestaltet. Also Gott ist gerade dabei, Stück für Stück die Dinge zu entwickeln. Und wenn wir das lesen, Gott erschafft Himmel und Erde, dann bedeutet das in unserer heutigen Sprache, Gott erschafft Raum, Zeit, Naturgesetze, physikalische Phänomene, eben wie auch das Licht, Materie. Gottes Genialität, er denkt es und er bringt es durch sein Schöpferwort in die Existenz. Und dieses Schöpferwort ist ja das gleiche Schöpferwort, das Jesus verwendet und gesprochen hat, um Tote lebendig zu machen und das er sprechen wird, damit wir auferstehen werden. Gott ist also der Grund, die Ursache, warum alle Dinge existieren. Und kein Naturwissenschaftler auf dieser Welt kann mit seinen beschränkten naturwissenschaftlichen Methoden die Frage beantworten, ob es Gott gibt. Oder warum es etwas gibt. Wissenschaftler arbeiten so, die haben das so definiert, dass sie von vornherein davon ausgehen, dass es Gott nicht gibt. Und egal, was sie machen, in diesem Rahmen wird auch das Ergebnis sein, wir haben keine Hinweise auf Gott gefunden. Denn wir haben vorher definiert, dass es ihn nicht geben darf. Also Naturwissenschaftler, so schlau sie sind, sie können nicht alle Fragen beantworten. Deswegen ist es gut, dass Gott selbst uns Fragen beantwortet, die wir anders nicht beantwortet haben könnten. Kein Physiker kann beantworten, woher, warum das Universum da ist. Physiker können nur zurückrechnen unter gewissen Vorannahmen, wie das vielleicht früher gewesen ist. Und jedenfalls kommen die meisten Physiker dazu, dass das Universum einen Anfang gehabt haben muss. Wie auch immer dieser Anfang aussah, da sage ich heute nichts dazu, weil ich Biologe bin und kein Physiker. Aber das Universum hatte einen Anfang und das ist wirklich wichtig. Denn bis vor einigen Jahrzehnten waren atheistische Wissenschaftler noch überzeugt, dass das Universum keinen Anfang braucht. Ein Anfang, das klingt so, als hätte jemand einen Anfang gemacht, das wollte man nicht so richtig. Und dann gab es ausgerechnet einen katholischen Priester und Astrophysiker Georges Lemaître, der dann herausgefunden und belegt hat, zumindest gut begründet hat, dass das Universum einen Anfang braucht. Wir sehen ihn hier im Gespräch mit Albert Einstein. Albert Einstein war skeptisch, das klang ihm zu sehr nach Gott. Aber er hat sich schließlich durch die Daten überzeugen lassen. Und seitdem ist es Mehrheitsmeinung in der Physik, das Universum braucht einen Anfang. Und das ist eine erste Aufgabe sozusagen mitzunehmen für euch, sich daran zu erinnern. Ich möchte euch was Praktisches mitgeben. Stellt doch einfach mal im Gespräch mit Leuten, die Gott noch nicht kennen, mal die Frage, was denkst du, war eigentlich die Ursache für den Beginn des Universums? Und ich habe schon oft erlebt, wenn man so eine Frage stellt, den Leuten wirklich ernsthaft zuhört, dass man dann auch irgendwann die Gelegenheit hat, mal zu sagen, ja, was willst du vielleicht wissen, was ich dazu denke? Ist das für dich interessant? Dann erzähle ich dir das. Und dann habe ich schon gemerkt, dass man auf die Art und Weise einfach mit Leuten ins Gespräch kommen kann, über die wirklich wichtigen Dinge. Ja, woher kommen wir? Woher gehen wir? Und meine Antwort darauf ist Gott. Also nehmt das mit nach Hause. Frag doch Leute einfach mal, was denkst du? Wieso hat das Universum angefangen? Wenn man dann 1. Mose 1, die ersten 10 Verse weiterliest, was wir heute aus Zeitgründen nicht machen, aber macht's gerne zu Hause, dann merkt man so Stück für Stück, wie liebevoll Gott alles vorbereitet hat, sodass in diesem Universum Menschen leben können. Und es gibt wirklich viele Hinweise aus den Naturwissenschaften, dass dieses Universum so gemacht worden ist, dass hier Leben möglich ist. Das Universum, auch die Erde, sind genial designt und erschaffen. Und wenn es anders wäre, könnten wir als Lebewesen und als höhere Lebewesen hier überhaupt nicht existieren. Das Ganze nennt sich Feinabstimmung, weil das Universum fein abgestimmt ist. Und zwar mit seinen Naturgesetzen, mit seinen Naturkonstanten, so dass Leben möglich ist. Dazu möchte ich ein paar Beispiele nennen. Das kann man sich vielleicht nicht merken, aber man kann es sich dann nochmal anhören oder auch dann anschauen. Und vielleicht sind es auch Gesprächsaufhänger, um mit Leuten mal ins Nachdenken zu kommen, woher das Universum stammt. Kommen wir zu der Gravitationskraft, also der Schwerkraft, und zwar im Verhältnis zur starken Kernkraft, die Atome zusammenhält. Ich werde nicht ins Detail gehen, keine Angst. Und es geht auch hier nur um theoretische Wahrscheinlichkeiten, denn natürlich haben wir nur ein Universum. Aber wenn man sich die Gravitationskraft anschaut im Verhältnis zur starken Kernkraft, dann ist die auf 1 zu 10 hoch 35 exakt eingestellt. Und wenn das in dem Bereich anders wäre, dann wäre hier Leben nicht möglich. Eine 1 zu 10 hoch 35, das ist eine 10 mit 35 Nullen, also eine 1 mit 35 Nullen dahinter. Und dass sich das von alleine so einstellt, dieses Universum, wenn es keinen Gott gibt, sodass hier Leben möglich ist, dass es Planeten und Sterne und so weiter gibt, das ist unwahrscheinlicher, als würde ich gleich dreimal hintereinander mit demselben Lottoschein gewinnen. Und zwar 6 richtige. Und so ist unser Universum. Wenn wir da rausgucken, das sehen wir, ohne dass wir vielleicht die Bibel gelesen haben. Auch das elektrische Gleichgewicht, also wir haben negative und positive Ladungen im Universum, ist genau eingestellt. Auf 1 zu 10 hoch 38, das sind noch 3 Nullen mehr. Und wenn man jetzt 10 hoch 37 Elektronen hat und würde noch ein einziges oben drauf packen, also eins sozusagen mehr als im Verhältnis da ist, zack, dann gäbe es keine Sterne, keine Planeten und nur hochverdünntes Gas im Universum. Auch das Masseverhältnis der Elementarteilchen, also die bilden zusammen als Down- und Up-Quarks dort die Zellkernbestandteile und Elektronen, da will ich gar nicht drauf hinaus. Aber diese Elementarteilchen, die die Materie bilden, die wir sehen, die sind in ihrer Masse so eingestellt, auf 1 zu 10 hoch 40 genau, damit überhaupt Materie möglich ist. Sonst hätten wir keine Materie. Ohne Materie, keine Zellen, ohne Zellen, keine Menschen. Ich möchte das mal bildlich vergleichen. Stellen wir uns vor, wir suchen ein Sandkorn. Wie groß muss der Raum sein, in dem wir das Sandkorn suchen? Wir brauchen einen Würfel mit einer Kantenlänge von 10 Millionen Kilometern Länge. Da passt nicht einmal die Erde rein, sondern da passt allein an eine Kante die Erde 785 Mal rein. Das heißt, insgesamt passen in diesen Würfel ungefähr 480 Millionen Erden. Den kippen wir jetzt voller Sand. Dann markiere ich ein Sandkorn rot. Und das sollst du blind mit einmal rausgreifen finden. So wahrscheinlich ist das, dass sich das Masseverhältnis der Elementarteilchen, so wie es ist, einfach zufällig ohne Gott eingestellt hat. Noch viel schwieriger wird es, wenn man sich die Materie und die Energie im Universum anschaut. Sie ist vor allen Dingen an Atomkerne gebunden in der Materie. Es ist viel wahrscheinlicher, rein statistisch, dass es so läuft wie im Kinderzimmer. Es klumpt sich so alles irgendwie auf Haufen zusammen oder ist alles irgendwie so gleichmäßig verteilt. Und genau das könnte im Universum auch der Fall sein. Es klumpt sich zusammen zu schwarzen Löchern oder es verteilt sich als dünnes Gas. In beiden Fällen haben wir keine Planeten, kein Leben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es genau so vorliegt, in diesen Atomkernen im Universum verteilt, liegt bei 1 zu 100 Milliarden hoch 123. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich habe es einfach mal beim Google-Rechner eingegeben. Er sagt, das ist Infinity, Unendlichkeit. Er kann das nicht ausrechnen. So unwahrscheinlich ist es, dass wir genau die Energieverteilung in Atomkernen im Universum haben, so wie wir das aktuell vorfinden. Das zu ein paar großen Zahlen. Kommen wir lieber zurück zum Bibeltext. Wir sehen also schon, wir kriegen so eine große Ahnung und grobe Ahnung und staunen, wie genial dieses Universum ist, das Gott erschaffen hat. Es hat wohl Milliarden von Lichtjahren Ausdehnung, es hat wohl Trillionen von Sternen, niemand weiß das so ganz genau. Und das zeigt uns nur ansatzweise die Größe und Genialität Gottes. Ich springe zu Vers 14 im Schöpfungsbericht, mache es heute ein bisschen thematisch und nicht chronologisch. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren, und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Mir ist Folgendes aufgefallen, dass der Text ganz viel um drin hat. Also es geht um das Ziel. Was ist das Ziel der Sterne? Natürlich kann man jetzt sagen, naja, wieso konnten die das Adam und Eva das Sternenlicht sehen, wenn das so weit weg ist? Die Frage kann man auch stellen, aber ich glaube nicht, dass sie die erste Frage ist, die uns der Text stellen will. Nur nebenbei, unsere Physiker haben dazu auch Materialien bei Wort und Wissen. Es gibt auch Vorträge, die man sich dazu anschauen kann. Aber bleiben wir mal beim Text an sich. Wir sehen hier etwas ganz Wichtiges, was für die Antike damals einmalig war. Die Gestirne, Sonne, Mond, Sterne oder die Leuchter, die man dort am Himmel sieht, was sind das? Das sind Dinge umzu, mit einem Ziel. Es sind Dinge, die geschaffen sind, damit Menschen Feste feiern können, Jahreszeiten bestimmen können und so weiter. Und was ist das Revolutionäre daran? Das weiß doch heute jedes Kind. Naja, damals waren das alles Götter. Und hier steht, nein, das sind Dinge, die Gott geschaffen hat für den Menschen. Und damit hat der Schöpfungsbericht eine gewaltige Brisanz gehabt in der damaligen Zeit. Die Leute hätten gedacht, das kann doch nicht sein, das sind doch Götter da oben. Heute wissen wir natürlich mehr. Das sind keine Götter, sondern sie haben einen Zweck für die Menschen. Und da sehen wir schon, dass Gott Dinge macht für Menschen, um Menschen zu segnen, zu beschenken, am Leben zu erhalten. Und Gott schafft dafür Lichter. Ganz kurzer Ausflug. Wofür könnte Licht in der Bibel auch symbolisch stehen? Jesus selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Gott schafft Licht, physikalisch, aber auch geistlich, um uns Orientierung zu geben, um uns Leben zu geben. So wie die Pflanzen das Licht brauchen, so brauchen wir das Licht von Jesus Christus, so brauchen wir sein Wort, das hell in unser Leben strahlt wie eine Lampe. Und das will Gott uns geben. Schönheit, Erkenntnis, Reinheit, wenn wir Jesus Christus folgen. Zoomen wir weiter rein zur Erde. Darum geht es dann um Vers 10, wie die Erde liebevoll ausgestaltet wird. Da gibt es Licht, Wasser, Luft, Land als Lebensraum. Und es ist wirklich spannend, dass auch ein Physiker sehen kann, dass diese Erde etwas Besonderes ist, sozusagen eine Perle im Universum. Ein Astrophysiker hat mal gesagt, vielleicht gibt es davon einen Planeten pro Galaxie, wenn überhaupt so in der Richtung, der so ist. Ein paar Beispiele. Die Erde hat genau den richtigen Abstand zur Sonne, damit die Sonneneinstrahlung so ist, dass wir hier Wasser flüssig haben und es nicht verdampft oder gefriert. Also gefroren wie auf dem Mars, verdampft wie auf der Venus. Das sehen wir hier in grün, das ist der Bereich, in dem überhaupt Leben mit Wasser denkbar ist, zumindest komplexeres Leben. Zweitens, wir sehen, dass Gott eine Feste oder einen Himmel macht, wir würden vielleicht sagen eine Atmosphäre. Und es ist erstaunlich, dass lebensfreundliche Atmosphären auf Planeten wohl eher die Ausnahme sind, jetzt Zitat. Wäre die Erde viermal kleiner, dann würde sich die Atmosphäre verflüchtigen, wie auf dem Mond. Wäre die Erde 15-mal größer, dann hätten wir einen Gasriesen wie Jupiter oder Saturn. Das wäre auch schwierig, dort zu leben. Dann, Gott trennt Wasser und Land. Und das war mir lange nicht bewusst, wie wichtig das eigentlich ist, damit gutes Leben hier möglich ist. Wir brauchen das richtige Verhältnis von Wasser- und Landflächen, damit das Klima ausgewogen ist. Hätten wir mehr Wasser, naja, wo sollten wir leben? Hätten wir wenig Wasser, dann hätten wir zu krasse Temperaturschwankungen im Sommer und im Winter wie in Sibirien. Es wäre auch unangenehm. Also auch Gott, auch das hat Gott genau richtig eingestellt. Die Erde hat auch eine gewisse Erdachse, um die sie sich dreht, um ungefähr 23,5 Grad. Die Erde dreht sich alle 24 Stunden einmal um sich selbst. Das ist bei anderen Planeten ja auch nicht so. Wir haben eigentlich einen sehr, sehr großen Mond, der wiederum unsere Umlaufbahn stabilisiert, sodass wir nicht so massive Klimaschwankungen, Hurricanes und so weiter haben. Und die Erde hat einen Erdkern, vor allem flüssiges Eisen und Nickel. Und das ist wie so ein atmosphärischer Schutz gegen die Sonnenstrahlen, die radioaktiv sind, beziehungsweise die unsere DNA, unser Erbgut kaputt machen. Da würden wir an Krebs sterben, wenn wir das nicht hätten, relativ schnell. Und trotzdem kommt genau so viel Sonnenlicht in der richtigen Wellenlänge durch, dass die Pflanzen daraus Photosynthese machen können und Sauerstoff und Zucker produzieren. Also auch die Erde wunderbar gemacht. Gehen wir weiter im Text. Vers 11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in der ihr Same sei auf der Erde, und es wurde so. Gott macht Leben, auf einmal ist Leben da, in dem Fall pflanzliches Leben, wie der Text berichtet. Und Gott nutzt die unbelebte Natur, die Stoffe, um daraus die Pflanzen aufzubauen, durch sein Wort. Und wenn die Pflanzen einmal da sind, dann sollen sie Nachkommen nach ihrer Art hervorbringen. Und so ist es bis heute in der Wissenschaft, Leben entsteht nur aus Leben. Wir können es nicht nachmachen, wir können es nicht bauen, Leben entsteht aus Leben. Kein zufälliger Prozess hat jemals Leben hervorgebracht, es wurde auch nie gezeigt, dass das irgendwie möglich, allein chemisch, mathematisch möglich wäre. Als Darwin damals vor über 150 Jahren die Evolutionstheorie als Alternative zum Schöpfungsglauben entwickelt hat, da hat er noch gedacht, die Zelle, das sei irgendwie so ein einfacher Klumpen Wackelpudding oder sowas. Aber es stimmt nicht. Leben ist unglaublich genial und komplex und ich bin Gott so dankbar, dass ich jeden Tag mich damit beschäftigen darf, wie genial er sich dort verewigt hat. Selbst die einfachsten freilebenden Bakterien brauchen, um zu überleben, eine Programmierung, ein Erbgut von 100 Millionen Buchstaben. Sie müssen sich ernähren, sie müssen sich wachsen, sie müssen wachsen und vor allen Dingen müssen sie sich auch reparieren können. Gar nicht so einfach. Hier sehen wir mal so ein Bakterium und das hat einen Geißelmotor, einen Antrieb. Und dieser Antrieb ist komplexer und genialer als selbst ein Computer oder ein Schiffsantrieb. Und dieses Bakterium kann sich alle 20 Minuten verdoppeln. Jetzt frage ich mal, wer hätte gerne zu Hause so einen Computer, der sich einfach alle 20 Minuten verdoppelt, dass ich den verkaufen kann? Wahnsinn, oder? Und das ist nur so ein kleiner Einblick in all das, was einfach genial gemacht ist in der Biochemie des Lebens. Und dann eben erst das Erbgut. Die chemischen Elemente, die das Erbgut bilden, die sind wirklich perfekt so ausgewählt, dass sie die Eigenschaften erfüllen können, unsere Erbinformationen zu speichern und weiterzugeben. Die Übersetzung erfolgt über molekulare Maschinen, die dann Eiweiße nach diesem Programmiercode aufbauen. Und es ist so, dass es einen genetischen Code gibt, wirklich wie ein Computercode, der also den genetischen Buchstaben und auch den Eiweißbestandteilen jeweils etwas zuordnet. Wissenschaftler haben mal versucht, 100 Millionen solcher Codes zufällig am Computer zu errechnen und sie haben am Ende dann festgestellt, dass es insgesamt, so wie es bei uns ist, ein Optimum ist, um Aminosäuren sicher und auch kostengünstig zu bilden, zuzuordnen. Also das ist genial programmiert, von Programmierern nachgewiesen. Jetzt ist die Frage, wer ist denn so genial, dass er sowas programmieren kann? Auch vielleicht ist das mal eine Frage, die man so im Gespräch mit jemandem mal stellen kann. Wer hat denn das programmiert? Gott lässt es nicht bei Pflanzen oder auch Bakterien und Pilzen, sondern Gott möchte, dass sich diese Erde füllt mit Abertausenden von spannenden und schönen Tieren in genialer Vielfalt. Vers 21. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und am sechsten Tag kommen noch die Landtiere dazu, Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen nach ihrer Art hervor, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art, und es wurde so. Und wer sich einfach damit beschäftigt, selbst nur beim Spazierengehen, wie genial diese Lebewesen sind, der ist wirklich erschlagen von dieser Vielfalt und Genialität Gottes. Es gibt über 2 Millionen Arten von Tieren und Pflanzen, wobei ich denke, dass Gott als Grundtypen, als erschaffene Arten deutlich weniger gemacht hat, die sich dann angepasst haben, aber trotzdem, die Genialität war von Anfang an angelegt. Und diese Tiere sind im Schöpfungsbericht interessant, sie sind lebende Wesen, man könnte auch übersetzen, sie sind lebende Seelen. Und das bedeutet, Tiere sind viel mehr als nur biochemische Roboter, so wie man sich das vielleicht als Atheist vorstellen mag, sondern sie sind genial erschaffen von Gott. Es wird hier heiß diskutiert, wir haben es schon angesprochen, wie genau Gott geschaffen hat. Hat er irgendwie die Evolution so beeinflusst, manipuliert, dass da am Ende Menschen rausgekommen sind? Oder hat er von Anfang an Arten erschaffen, die vielleicht in einem vorprogrammierten Rahmen sich anpassen konnten? Wir nennen das Grundtypen. Ich denke, dass der Bibeltext mit Arten eben genau das meint, Gruppen von Tieren, die sich anpassen können. Ein einfaches Beispiel, aus Wölfen hat man mittlerweile über 300 Hunderassen gezüchtet. Aber es bleiben immer noch Hunde bzw. Wölfe, es wird nichts prinzipiell anderes, Neues, es ist nur eine Anpassung. Und auch Wölfe, Schakale, Hunde, Kojoten können sich miteinander kreuzen und können Nachkommen hervorbringen. Also sie sind nach wie vor noch das, als Grundtyp, wie sie erschaffen worden sind. Tatsächlich gibt es eine Anpassung durch Auslese, wer überlebt, wer stirbt. Tatsächlich gibt es Genveränderungen, aber alles in einem begrenzten Rahmen. Während Darwin sich das so vorstellte und die Leute, die dann ihn übernommen und in die Bibel reingequetscht haben, während Darwin davon ausgeht, aus der Amöbe kann irgendwann Goethe werden. Und ich denke, das zeigt eben die Biologie nicht, dass aus einem Fisch ein Lurch, ein Reptil, eine Spitzmaus, ein Affe, ein Mensch wird. Genau das sehen wir eben nicht, wenn wir Lebewesen ansehen. Sondern sie bleiben in ihren geschaffenen Arten, man könnte auch sagen in ihren Grundtypen. Und wir können eben nicht erklären, woher kommen komplexe Genwirkketten, die eine Gruppe von der anderen unterscheiden. Sowas ist bis heute nicht nachgewiesen, es wird einfach spekuliert. Und was zeigen uns die Fossilien? Ich habe auch ein paar da, wie gesagt, kann man nachher auch sich mal angucken und mal vorsichtig in die Hand nehmen. Die Fossilien zeigen uns, dass die ausgestorbenen und heute noch lebenden Lebewesen, die Versteinerten, in diesen Schichten ganz plötzlich und unvermittelt auftreten von einer Erdschicht auf die andere. Und immer wenn sie auftreten, sind sie genial konstruiert und fertig, nicht irgendwie so halbe Übergangsformen. Wie alt die Fossilien genau sind, vor allem wenn wir weit in die Vergangenheit zurückgehen aufs Jahr, das wissen wir leider nicht genau. Das ist dann eine Interpretationsfrage dieser radiometrischen Messungen. Also Wissenschaftler machen wieder das wie beim Universum. Sie rechnen einfach unter gewissen Vorannahmen zurück. Und dann haben sie eine Zahl und sagen, das sind jetzt die Jahre. Aber letztendlich wissen wir das nicht. Und das, was die Schichten eben zeigen, ist, ganz geniale Gruppen von Lebewesen treten plötzlich in großer Vielfalt in den Schichten auf. Wie zum Beispiel bei der Lebensentstehung, bei der kambrischen Explosion, wo fast alle heute bekannten Tierstämme im Meer, zack, auf einmal da sind in einer Schicht bis zur nächsten. Die Fische treten ganz plötzlich auf, und zwar in vielen verschiedenen Gruppen, ziemlich zeitgleich. Mosasaurier, also Wassersaurier, Flugsaurier sind einfach da, wir wissen gar nicht, woher sie gekommen sein könnten. Vögel sind auf einmal da mit ganz genialen Flugfedern, der Archaeopteryx aus Deutschland hier. Und schließlich taucht auch der Mensch auf in den fossilen Schichten, sozusagen plötzlich. Er hat einen ausdauernden, aufrechten Gang, wie der aufrechte Mensch, Homo erectus. Dann haben wir auch Neandertaler, die uns intellektuell ebenbürtig waren. Hier auch der Schädel, kann man sich dann auch vorne angucken. Und dann eben wir als die modernen Menschen. Allerdings haben Neandertaler und moderne Menschen miteinander Kinder bekommen und ihre Nachkommen sitzen heute hier. Und diese Menschen kann man schon abtrennen von eben ausgestorbenen Großaffen, wie jetzt Lucy, der Australopithecus, habe ich auch mit. Wir haben ausgestorbene Großaffen einerseits, wir haben Menschen andererseits, eben auch in den fossilen Schichten, selbst wenn sie ein kleines bisschen anders aussahen als wir, wie eben Neandertaler. Ich möchte aber an diesem Punkt auch zwei Schwierigkeiten nicht verschweigen und das offen zugeben, dass es zwei Themen gibt, wo wir wirklich intensiv forschen als christliche Wissenschaftler. Wie alt ist die Erde genau jetzt rein geologisch? Wie kann man diese datierten Jahre umrechnen in reale Jahre? Da haben wir bis jetzt höchstens Erklärungsansätze. Wieso tauchen die Lebewesen in diesen Schichten auf, in dieser Reihenfolge, wie sie auftauchen? Sind sie vielleicht in irgendwelchen fossil nicht überlieferten Lebensräumen gewesen? Also die Menschen am Anfang, die lange lebten vielleicht irgendwo, wo sie nicht versteinert worden sind am Anfang. Also da haben wir wirklich zu tun, wie ist das mit diesen geologischen Alterszeiten? Das werden keine Milliarden Jahre gewesen sein, das zeigen uns auch viele Daten. Aber wie ist das genau zu verstehen? Daran forschen wir und vielleicht gibt es junge Leute, die uns dann mal helfen. Und zweitens auch eine Herausforderung, es gibt gewisse Tiere, die sehen auf den ersten Blick schon erstmal aus wie so eine Übergangsform zwischen verschiedenen Grundtypen oder geschaffenen Arten. Zum Beispiel das Schnabeltier. Aber wenn man dann ins Detail reingeht, und ich mache das sehr, sehr viel, und gucke mir die Daten an, dann stellt man fest, naja, daraus lassen sich nicht einfach Stammbäume erstellen. So, da kommt immer der Stammbaum raus, sondern es sind einfach ganz viele verschiedene, egal welche Methode ich nehme oder wie ich rechne, kommt mal der raus. Also es ist nicht so, dass diese Formen, wo man sagen könnte, auf den ersten Blick passen die in Darwins Theorie, dass die wirklich ein gutes Argument für Evolution sind. Sondern sie sind eine Kombination von Merkmalen, die Gott aus verschiedenen Kombinationen sozusagen zusammengebaut hat, würde ich sagen. Das gilt auch fürs Schnabeltier, das passt überhaupt nicht gut in diese Übergangsform hinein. Kann ich gern nachher erklären, da ist auch ein kleines Modell. Es ist spannend, dass ein paar schlaue Wissenschaftler und Evolutionsbiologen auch über die Fossilien nachgedacht haben. Darwin sagte zum Beispiel, wenn meine Theorie stimmt, warum sehen wir nicht überall unzählige Übergangsformen? Die Erde müsste ja davon wimmeln, wenn ich recht habe. Oder Stephen Jay Gould sagte, die extreme Seltenheit von Übergangsformen im Fossilbericht ist nach wie vor das Geschäftsgeheimnis der Paläontologie. Sie fehlen einfach meistens. Und die, die da sind, die sind schwierig. Meistens. Simpson sagt, auch Evolutionsbiologe und Experte, offenkundig tauchen viele neue Arten und Taxa, also Gruppen, plötzlich in der Fossilüberlieferung auf, ohne dass man direkte Vorfahren kennt. Und so zieht sich das im Wesentlichen durch. Und da könnte ich jetzt auch aktuellere Zitate bringen, die das Gleiche zeigen. Zack, Tiere, Pflanzen sind einfach da in den Fossilien. Woher kommen sie? Und manche von ihnen haben sich nicht mal verändert. Wie dieser Triops cancriformis, auf Artebene soll der seit 200 Millionen Jahren so geblieben sein. Lebende Fossilien. Warum hat die Evolution hier nicht gewirkt am Körperbau, aber überall anders? Quastenflosser, Ginkgo, ich könnte jetzt hunderte von Beispielen nennen, habe ich eine lange Liste zu Hause, von diesen Arten, die sich seit der Dinosaurierzeit quasi auf Familien- oder Artebene nicht verändert haben. In der Regel auf Familienebene. Halten wir also fest, wir haben offene Fragen, aber die Fossilien, die wir finden, die sind einfach plötzlich da und die sind genial. Wer hat die gemacht? Und dann, Gott erschafft den Mensch als Bild, je nach Übersetzung Ebenbild, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Dann Kapitel 2, Vers 7, und Gott, der Herr, machte den Menschen aus dem Staub und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase, und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Und danach sagt Gott, alles war sehr gut. Gott muss wirklich den Menschen, Gott muss dich und mich sehr, sehr lieben, dass er sich so viel Mühe gibt und dann sagt, jetzt ist er da, jetzt ist sehr gut. Und es gibt auch wirklich gute Hinweise aus der Biologie, dass der Mensch genial gemacht ist. Der Mensch hat je Zelle zweimal ungefähr 3,2 Milliarden genetische Buchstaben, damit ist er programmiert. Und wenn wir das als Bücher ausdrucken würden, was würde passieren? Da hätten wir einen Buchstapel mit 1,8 Millionen Buchseiten und 210 Meter Höhe, also deutlich höher als das City-Hochhaus in Leipzig zum Beispiel. Und das ist jetzt nur die Erbgutinformation einer einzigen Zelle. Aber der Mensch hat ja 10 bis 100 Billionen Zellen, je nach Größe und Umfang. Und das wäre dann ein Buchstapel bis ca. 2 Billionen Kilometer hoch. Wenn man es einfach mal ausdrücken würde, was in dir an Erbgut vorhanden ist, das ist 100 Mal von der Sonne bis zum Zwergplaneten Pluto und wieder zurück. Und dieses Erbgut unterscheidet sich auch deutlich von Tieren, auch wenn uns das immer wieder in der Schule, in den Medien erzählt wird, ja, Mensch und Schimpanse haben nur 1-2% genetische Unterschiede. Diese Zahl ist wissenschaftlich publiziert seit 20 Jahren überholt. Ich habe es letztens einmal in der Tagesschau gelesen, da wusste es mal jemand. Aber meistens weiß das keiner. Wenn man sich wirklich die Buchstaben anguckt, dann gibt es einen Unterschied von 8-16% der genetischen Buchstaben zwischen Schimpanse und Mensch. Aber das hindert eben viele nicht daran, diese alten Zahlen weiterhin zu verwenden. Und dieses Erbgut ist bei Menschen so genial kompakt und gesteuert, dass es sogar Tiere und Pflanzen gibt, die haben viel, viel mehr Buchstaben. Aber die kriegen es eben nicht hin, so ein Lebewesen mit so einem Gehirn wie der Mensch zu bilden. Und es ist wirklich genial, wenn wir uns vorstellen, dass all das vorprogrammiert ist in einer befruchteten Eizelle, die so groß ist wie ein I-Punkt auf dem Papier. Programmierer sind ja dann genial, wenn sie es kompakt programmieren können und nicht unglaublich viel Daten verschwenden sozusagen. Also wie genial muss Gott sein, dass aus dieser einen Zelle ein kompletter Mensch wird, der am Ende Reparaturmechanismen hat, ein schlagendes Herz, ein Gehirn mit 85 Milliarden Nervenzellen. Unser Gehirn ist langsamer als ein Computer, aber energieeffizient, anpassungsfähig, lernfähig. Das Gehirn ermöglicht uns ein Bewusstsein, wobei das Bewusstsein nicht dasselbe ist wie das Gehirn, sodass wir über Menschen, über die Zukunft, über Gott nachdenken können. Und das sind gewaltige Unterschiede zwischen Tieren und Menschen. Uns wird immer nur die Gemeinsamkeit präsentiert, aber die Unterschiede sind erstaunlich. Wir haben ein Gewissen, wir haben ein Gefühl für richtig und falsch. Wir sind sehr in der Lage dazu, Mitgefühl zu fühlen mit anderen. Wir können Sprache lernen, Schrift, komplexe Mathematik, wir können das unseren Kindern weitergeben und die können das dann verbessern. Und viele geniale Denkleistungen lassen sich auch bei fossilen Menschen nachweisen an dem, was sie hinterlassen haben, wie zum Beispiel Neandertalern oder Homo erectus. Und das ist jetzt ein Forschungsgebiet von mir. Das hier kommt aus Mitteldeutschland in Bilzingsleben von Homo erectus und es ist wahrscheinlich ein Mondkalender. Wie kann das ein primitiver Halbmensch oder Affenmensch gewesen sein, wenn der einen Mondkalender hergestellt hat? Wenn Neandertaler rechnen konnten? Wahrscheinlich. Menschen sind in der Lage zu einer Gottesbeziehung. Auch das ist einmalig, das können Tiere nicht. Die Frage ist aber, ob wir diese Gottesbeziehung wollen. Und die Frage müssen wir uns wirklich immer wieder stellen, wie sieht es aus mit meiner Gottesbeziehung? In 1. Mose Kapitel 3 hat der Mensch die paradiesische Beziehung zu seinem Schöpfer zerstört. Und dann taucht die Schlange auf. Wir wissen aus Offenbarung 12, Vers 9, erst ganz am Ende der Bibel, dass die Schlange mit dem Teufel identifiziert wird. Und die Schlange sorgt dafür, dass Adam und Eva von Gott unabhängig entscheiden wollen. Sie wollen sein wie Gott, nicht mehr auf Gott hören, selber sein wie Gott. Und so ist das bei uns heute. Jeden Tag wollen wir eigentlich Gott über unser Leben sein und wir müssen uns entscheiden, uns Christus unterzuordnen. Wer bestimmt unsere Ziele, unsere Gedanken? Wir oder Gott? Geben wir Gott wirklich den Dank als Schöpfer und Erhalter unseres Lebens, der ihm zusteht? Wie behandeln wir unsere Mitmenschen, die auch geliebte Bilder Gottes sind? Im Reden, im Denken. Also das ist die große Frage, wie ist unsere Gottesbeziehung? Wir können, theoretisch, wir sind dazu fähig, eine Gottesbeziehung zu führen, aber wollen wir das auch? Wir leben nicht mehr im Paradies wie am Anfang, natürlich, denn die Schöpfung ist gefallen, der Erdboden ist von Gott verflucht. Was auch immer das im Detail meint, darüber kann man viel streiten und diskutieren. Aber wir sehen, dass diese Welt kaputt ist, wenn wir die Nachrichten anschalten. Da ist Krankheit, da ist Leid, da ist Tod, da ist Böses tun. Und daran ist Gott nicht schuld, denn Gott hat es gut gemacht, aber der Mensch selbst hat sich losgesagt von Gott. Manche sagen, naja, wenn es das Böse gibt, kann es Gott nicht geben. Aber letztendlich finde ich, dann sollte man auch ehrlich sein und mal Kapitel 3 in der Bibel lesen. Und ich befürchte, Richard Dawkins hat das nie gemacht, so wie er argumentiert. Denn das Böse ist nicht, weil Gott es wollte, sondern weil er den Menschen die Entscheidungsfreiheit gab, im Garten zu essen oder nicht zu essen, zu hören oder nicht zu hören. Und der Mensch ist in Sünde. Jeder von uns ist böse, jeder von uns braucht Vergebung. Er ist nicht mehr in einer perfekten Beziehung zu Gott. Und das ist wirklich schön, was dann kommt. Gott macht sich aber auf die Suche nach dem verlorenen Menschen. Gott sucht Adam und Eva, Vers 9, Kapitel 3. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Gott spricht, wo bist du, Mensch? Und das ergreift mich, dass das auch in meine Situation gesprochen ist, dass Gott auch mich fragt, wo bist du? Warum läufst du vor mir weg oder wo versteckst du dich vor mir? Hast du überhaupt keine Sehnsucht danach, dass das wieder in Ordnung kommt? Dass es wirklich Leben und Erfüllung gibt? Hast du keine Sehnsucht nach einer Welt ohne Sünde, in perfekter Harmonie mit deinem Schöpfer? Diese Frage muss jeder von uns selbst beantworten, vielleicht auch konkret heute, und die Entscheidung treffen, laufe ich vor Gott weg oder antworte ich auf sein Suchen? Jetzt könnte man sagen, na gut, die Menschen haben nicht auf Gott gehört, sie sind rausgeflogen aus dem Paradies, es gibt keine Hoffnung mehr. Aber doch, selbst hier in diesem Kapitel 3 gibt es schon eine große Hoffnung. Gott bietet einen Ausweg aus dieser kaputten Welt, den er dort in Kapitel 3, Vers 15 andeutet. Er spricht dort über die Schlange und die Frau und sagt über den Nachkommen, in Einzahl den Nachkommen der Frau, derselbe soll dir, der Schlange, beziehungsweise dem Teufel, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und genau das ist passiert. Wir haben das auch archäologisch gefunden, wie das aussah, wenn die Römer den Nagel durch die Ferse eines Gekreuzigten gejagt haben. Jesus Christus heißt, Gott wird Mensch, lebt das Leben, das wir nicht leben konnten, stirbt für unsere Schuld an unserer Stelle, als er ans Kreuz genagelt wird. Aber er tritt der Teufel und dem Sünde auf den Kopf, er zertritt das Haupt sozusagen, er macht das Ganze tot, besiegt es. Und so kann er uns Vergebung anbieten, weil er Gottes Gericht für uns getragen hat, für dich und mich. Jesus öffnet den Weg, der Weg ist wieder frei ins Paradies, nur eben nicht auf dieser Erde, sondern dann im Himmel bei Gott. Wenn wir wirklich Jesus unser Leben, unsere Schuld anvertrauen wollen, mit ihm gehen wollen, dann ist der Weg wieder frei. Und Gott hat es hier schon vorbereitet und dann hat es das ganze Alte Testament lang vorbereitet und vorhergesagt und dann ist Jesus tatsächlich gekommen vor ungefähr 2000 Jahren. Ich kann zum Schluss nur sagen, ich bin so dankbar, dass mein Leben in der Hand ist eines so genialen und gewaltigen Schöpfers. Und ich möchte mein Leben, meine Ewigkeit dem anvertrauen, der mich genial gemacht hat, um mit mir Gemeinschaft zu haben und der selber meine Schuld getragen hat, um das zu vergeben, was ich falsch gemacht habe. Und die Frage ist, ich möchte sie uns allen mitgeben, willst du auch diesem Schöpfer vertrauen? Ich möchte zum Schluss noch beten und dann geht's weiter. Jesus Christus, wenn ich allein in die Welt schaue, die du gemacht hast und die auch kaputt und gefallen ist, dann sehe ich trotzdem überall Spuren deiner Genialität. Ich kann das gar nicht fassen. Wie viel größer musst du sein als das Weltall? Wie viel genialer musst du sein als das Leben und das Erbgut? Jesus, hab Dank, dass du wirklich selbst dich auf die Suche gemacht hast, um Sünder zu retten, um mich zu retten, dass du dich für mich hingegeben hast, für uns alle. Und Herr, wir bitten dich, dass du wirklich mit Vollmacht in unser Leben kommst, dass wir dir von ganzem Herzen nachfolgen. Und Herr, dass du viele Menschen rufst in deine Nachfolge, aus unseren Familien, aus unserem Bekanntenkreis, auf der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Hab Dank, Herr, dass du bei uns bist, mit deiner Schöpfermacht. Amen.